Ja, wer von euch würde sagen, er hat schon mal gegen Gott oder mit Gott gerungen? Ja, so einen Ausdruck, oder, den braucht man oft. Ich habe mir ein bisschen Mühe, mir das so ein bisschen vorzustellen, oder? Als Schweizer eben, ich kenne Ringen nicht. Ich kenne höchstens noch Schwingen. Aber auch dort geht es mir so ein bisschen wie an. Das ist eigentlich nicht so mein Business. Und gleich eben bei diesem eidgenössischen Schwingfest habe ich auch ab und zu mal ein bisschen reingeschaut, wie das so aussieht. Und wenn man nachher sich vorstellt, man müsste jetzt da gegen Gott schwingen oder ringen, schwierig. Also, das stelle ich mir nicht so lustig vor. Und ich habe ein bisschen geschaut in der Bibel, eben, es gibt Personen, die mit Gott gerungen haben. Und es gibt vor allem eine Person, die mit Gott gerungen hat. Und zwar ganz wortwörtlich mit Gott gerungen hat. Und um diese Geschichte geht es heute. Ich lese aus Genesis 32 ab Vers 23. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass er hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Ich finde, das ist eine komische Geschichte. Also wenn man das so liest, dann gibt es hunderte von Fragen, die man da irgendwie beantworten müsste, die irgendwie komisch sind, die man nicht ganz versteht. Oder wer ist jetzt das da überhaupt, wo da kommt und mit dem Jakob ringt? Wieso muss der am Morgen gehen? Wieso macht er seine Hüfte kaputt? Ausgerechnet die Hüfte, ganz viele Fragen. Und ich muss mich jetzt schon mal enttäuschen, ich kann das nicht alles beantworten, sondern ich muss mich ein bisschen fokussieren, sonst wären wir da noch ewig dran. Und darum habe ich mich für 3 Fragen entschieden, die ich heute am Morgen beantworten will. Und die erste Frage ist mal, warum? Wie kommt es überhaupt dazu, dass Jakob plötzlich mit Gott ringt? Und auch, wie kommt es bei uns dazu, dass wir manchmal mit Gott ringen? Das ist die erste Frage. Warum? Die zweite Frage ist, okay, wenn wir jetzt in dieser problematischen Situation sind, dass wir da im Sackmaul stehen und das Gegenüber ist Gott und wir müssen jetzt mit dem Ringen schwingen, wie machen wir das? Wie können wir jetzt da irgendwie gegen Gott kämpfen? Sollten wir das überhaupt? Und das ist die zweite Frage, wie? Wie funktioniert das? Was fordert Gott von uns? Wie verhält sich Gott in diesem Kampf? Und dann die dritte Frage, die ist, für was? Also, das ist nicht das gleiche wie das Warum. Oder das Warum ist, aus welchem Grund, wie kommen wir in die Situation, also was ist vorher passiert? Und das Für was, das ist jetzt, okay, jetzt ist das passiert, was sind die Konsequenzen davon? Was nützt uns das? Was nützt Gott das? Das sind also die 3 Fragen, die ich darauf eingehen möchte. Warum schwingen, ringen wir mit Gott? Wie machen wir das? Und für was machen wir das? Ja, warum? Wie kommt es zu dieser Situation? Wenn wir die Situation von Jakob anschauen, dann merken wir, der hat ein kleines Problem gehabt. Ich weiß nicht, der kennt die Geschichte vielleicht recht gut, andere weniger. Der Jakob, das war so einer, der hat da glücklich mit seiner Familie gelebt, ist aufgewachsen und er hat einen Bruder gehabt, der Esau. Und der hat mit dem Esau immer so ein bisschen... Der Esau war eigentlich der Erstgeborene und der Jakob hat das eigentlich nicht wählen. Der hat wählen der Erstgeborene gewesen. Und die haben da ging so ein bisschen gestritten und so. Und irgendwann hat der Jakob der Esau aufs Gröbste reingelegt, hat ihm das Wertvollste genommen, was er hatte, und ist mit dem abgehauen. Also der Jakob hat am Esau ein ziemlich heftiges Unrecht angetan. Der Esau hat ihn umbringen und darum ist der Jakob geflohen und ist in eine andere Region. Und dann viele Jahre später sagt Gott zum Jakob: Okay, du musst jetzt wieder zurück. Du musst jetzt wieder zurück zum Esau und ihm wieder begegnen. Und der Jakob ist so ein bisschen, Mist, wollte ich eigentlich nicht, aber Gott hat gesagt, ich muss. Und darum geht er zum Esau, geht in die Richtung. Und Die Grenze zu dem Land, wo am Esau gehört, ist so ein Fluss, der Jabok. Darum ist schon vorgekommen, oder, der Name. Und jetzt kommt der Jakob also zu dem Fluss. Neben dem Fluss ist der Esau und der kommt ihm entgegen. Der Jakob hat Leute vorausgeschickt und die sagen ihm, Achtung, musst aufpassen, der Esau kommt mit 400 Kriegern dir entgegen. Das Letzte, was der Jakob weiss, ist, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er mich umbringen. Jetzt komme ich zurück und er kommt mit der Armee mir entgegen. Und ich habe keine Armee. Ich habe nichts. Ich habe ganz viele Rinder und Tiere und Reichtum, aber ich habe keine Armee. Und jetzt kommt der Esau und Jakob denkt, ja, jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich nur zwei Optionen eigentlich. Entweder ich gehorche Gott, gehe zum Esau und stirbe, oder ich fliehe und renne davon. Und ich finde es lustig, wenn man so das Kapitel liest, dann merkt man richtig, wie der Jakob so am Hin und Her überlegen ist. Zuerst schickt er mal alles seine Hab und Gutes schickt er voraus, um zu schauen, wie der Esau echt reagiert auf das. Wenn er alles klaut und so, dann weiss der Jakob, oh, ich muss abhauen. Und wenn nicht, dann vielleicht nicht. Und er schickt also alles, was er hat, zuerst mal voraus, bleibt aber selber mit seiner Familie noch an dem Fluss und geht nicht über. Und dann irgendwann entscheidet er sich doch, ich sollte das machen. Und da fängt die Geschichte an, die wir heute anschauen. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Also das ist schon mal irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Da merke ich mir schon wieder, doch, ich nehme meine Familie und gehe über. Und dann, was macht er dann? Geht er dann wieder zurück? Man weiß nicht so genau, aber er bleibt anscheinend. Ich habe das Gefühl, Jakob hat die übergeführt und dann hat er plötzlich doch wieder Schiss bekommen und ist wieder durch den Fluss zurück auf die andere Seite. Und er bleibt dort, er hat Angst. Er hat so richtig Angst um sein Leben und er kann sich nicht überwinden, dem Esau da entgegenzugehen, seinem Tod entgegenzugehen. Und jetzt kommt der komische Satz, da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Also Jakob hat Angst, um da Gott irgendwie zu gehorchen und dem Esau entgegenzugehen und der kommt einer und ringt mit ihm. Wenn wir uns jetzt also fragen, wie kommt es zu dieser Situation, wie kommt es zu dem Ringen? Es gibt ein Problem, nämlich der Jakob will das eine, er will abhauen und Gott will das andere. Gott will, dass der Jakob seinem Bruder begegnet. Und der Widerspruch ist das, was das Ringen mit Gott auslöst. Und ich glaube, so müssen wir das Ringen mit Gott grundsätzlich verstehen. Das passiert dann, wenn das, was ich will, wenn mein Wille nicht übereinstimmt mit dem, was Gott will oder mit der Situation, in der ich drin bin. Oder wenn es da irgendeine Differenz gibt zwischen dem, was ich finde, sollte Gott machen, sollte sein, so sollte die Situation sein, und dem, wie die Situation wirklich ist, bei dem, was vielleicht Gott findet, sollte ich machen oder was gut ist. Und wenn der Bruch passiert, dann kommt es zum Ringen mit Gott. Und jetzt kann man denken, ja, Ringen mit Gott, das ist eigentlich absurd, oder? Logisch gewinnt Gott. Sollte nicht gegen Gott kämpfen, wir sollten einfach gehorsam sein. Das wäre eigentlich das Richtige. Der Jakob sollte da nicht mit dem kämpfen, sondern er sollte dem Esau entgegen, oder? Und trotzdem wird das Ringen mit Gott eigentlich immer positiv beschrieben. Und ich glaube, der Grund ist, wenn wir uns das hier anschauen, die Spannung, und dann wäre das eine der Gehorsam, oder das Gehorsam wäre sich Gott unterordnen, aber das Gegenteil vom Gehorsam ist eben nicht mit Gott zu ringen. Das Gegenteil wäre abzuhauen. Und der Jakob haut aber nicht ab, sondern er ringt mit Gott. Er bleibt in diesem Spannungsfeld und probiert sich irgendwie, probiert da irgendwie eine Lösung zu finden. Und ich glaube, um diesen Kampf zu verstehen zwischen Jakob und Gott, oder auch den Kampf, den wir manchmal mit Gott haben, müssen wir das ein bisschen so anschauen. Der Jakob probiert zu fliehen und Gott will aber, dass der Jakob dorthin geht. Und wenn jetzt der Jakob den Kampf mit Gott wird gewinnen, also wenn er da Gott würde an der Schwingerhose nehmen und ich sag mal, oder dann würde es heissen, der Jakob darf gehen. Und wenn Gott gewinnt und der Jakob da jetzt sagen wir, tut, dann heisst es, nein, der Jakob, der muss gehen und seinem Bruder begegnen. Und sie kämpfen da eigentlich gegeneinander, wer jetzt da Recht hat. Und so ist es auch bei unseren Situationen, oder zumindest wenn ich mit Gott ringe, dann ist es so, ich will das eine, Gott will das andere und ich probiere eigentlich Gott zu überzeugen, dass ich doch Recht habe. Also es spielt gar keine Rolle, ob der Kampf physisch ist oder irgendwie ein Gedanke, das ist schlussendlich das, um was es geht. Wer hat Recht? Ist jetzt mein Wille das, was richtig ist, oder ist Gottes Wille das, was richtig ist? Was ich noch spannend finde, ist, der Jakob ist eigentlich gar nicht der, der den Kampf anfängt. Sondern der Jakob will abhauen. Und dann kommt ihm aber einer entgegen und fährt mit ihm an kämpfen. Und das ist Gott. Das heisst also, wenn es eine Situation gibt, wo wir mit Gott ringen, dann ist es eigentlich schon ein extrem gutes Zeichen. Das heisst nämlich, dass Gott nicht einfach egal ist, was mit uns passiert. Sondern Gott kommt uns entgegen und ringt mit uns und probiert es mit uns irgendwie auszuhandeln. Und ich denke, es macht vielleicht Sinn, wenn wir jetzt wenn wir den Rest von diesem Text durchgehen, uns immer so ein bisschen etwas ganz konkret im Kopf haben, wo denn wir mit Gott ringen. Also überlegt euch vielleicht ganz kurz, wo ist jetzt die Situation, wo es mir so geht, wo mein Wille, Gottes Wille in die auseinandertrifft und wo ich mit Gott am Ringen bin, was jetzt stimmt, ob jetzt ich recht habe oder ob jetzt Gott recht hat. So, jetzt, wie verläuft der Kampf? Was passiert da? Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Jetzt wird es ein bisschen abgefahren, finde ich. Jetzt wird es wirklich ein bisschen komisch. Zuerst mal, der Satz, als er sah, dass er ihn nicht übermochte. Was heisst jetzt das? Es ist eben interessant, der Satz ist bewusst zweideutig formuliert. Das könnte einerseits heissen, als er, Gott, sah, dass er, also Gott, ihn, der Jakob, nicht übermochte. Das heisst, Gott sieht, ich gewinne nicht und macht deswegen etwas. Genauso gut könnte es aber heissen, als er, Gott, sah, dass er, der Jakob, ihn, Gott, nicht übermochte. Also man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall klar wird, es gibt keinen Gewinner in diesem Kampf. Sie ringen die ganze Nacht zusammen und es gibt keinen Gewinner. Und Gott reagiert auf das, indem er am Jakob die Hüfte kaputt macht. Und das ist schon mal gut zu wissen für uns, wenn wir mit Gott ringen, dann ist es normalerweise so, dass es gar keinen Gewinner gibt. Es ist undenkbar, dass wir Gott überwinden könnten. Ich glaube, das ist allen klar. Wir können nicht, wenn wir in diesem Schwingerding stehen, da im Sagmel, und dann steht Gott für uns, da irgendwie keine Chance. Aber gleichzeitig macht Gott das mit uns auch nicht. Gott überwindet uns genauso wenig, sondern es bleibt bei dem Ringen. Und dann passiert etwas, nämlich die Hüfte vom Jakob wird zerstört. Und ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, warum jetzt das ausgerechnet die Hüfte ist, aber was wir da merken ist, Jakob ringt mit Gott und was passiert zuerst mal? Es passiert etwas, was für ihn nicht so gut ist. Hüfte ist kaputt. Jetzt, Hüfte ist kaputt, ja, tut weh, das ist sicher mal ein Problem, aber vor allem heisst es, der Jakob, der kann nicht mehr rennen, das heisst, er kann nicht mehr wegrennen. Und er kann aber auch nicht mehr kämpfen. Er kann auch nicht mehr gegen Esau kämpfen. Und wir müssen uns vorstellen, oder? Der Jakob ist dort. Er ist am probieren, gar nicht dem entgegen und kämpfen gegen Esau. Oder fliehen und hauen ab vor dem Esau. Und jetzt ringt er mit Gott und plötzlich merkt, nein, meine Situation ist wirklich aussichtslos. Ich kann weder wegrennen, noch kann ich kämpfen. Das heisst, wir ringen mit Gott und die Situation wird im ersten Moment zuerst einmal schlechter. Der Jakob merkt plötzlich, ich habe gar keine Chance mehr. Und darum hält er nachher auch an Gott fest. Oder er könnte einfach sagen, nein, ich haue jetzt ab. Aber er merkt, es ist aussichtslos. Ich kann nicht davonlaufen, nicht vor dem Esau, ich kann nicht vor Gott davonlaufen. Ich kann aber auch nicht mit dem Esau kämpfen, ich bin ein Krüppel. Was will ich jetzt noch machen? Und wenn ich mit Gott ringe, dann passiert mir das oft auch so. Dass ich mit Gott ringe und finde, das ist doch das Richtige, es sollte doch so sein und so sein. Und in diesem Ringen mit Gott merke ich irgendwie mehr, wie der Weg, den ich möchte einschlagen möchte, aussichtslos ist. Aber ich merke eben auch, wie die Situation einfach aussichtslos ist. Auch das, was Gott von mir will, das schaffe ich gar nicht. Wie die Situation ist, ich kann mit dieser Situation gar nicht umgehen. Es ist einfach scheiße. Und das ist das, was der Jakob in diesem Kampf mit Gott merkt. Es ist einfach scheiße. Ich bin jetzt ein Krüppel. Der Esau will mich umbringen. Ich kann nicht weg. Ich kann nicht kämpfen. Ich habe ein riesen Problem. Die Situation vom Jakob, die verschlechtert sich jetzt zuerst einmal. Und gerade weil aber die Situation so aussichtslos ist, hört der Jakob auch nicht einfach auf, mit Gott zu ringen, sondern er hebt an Gott fest. Es tut ihm zwar weh und vielleicht wäre das das, was er am liebsten machen würde, einfach gehen, aber er hebt an Gott fest und lässt Gott nicht los. Er liefert sich Gott eigentlich vollständig aus. Er denkt, okay, wenn das, was ich will, nicht mehr funktioniert, dann habe ich eigentlich gar keine andere Wahl, als einfach an Gott festhalten. Und er bittet ihn, ihn zu segnen. Und der Grund, warum er ihn will, das sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mir segnest, ist, wenn Gott ihn segnet, dann kommt er da heil wieder raus aus dieser Situation. Und nur dann. Und das ist die einzige Option, die er noch hat. An Gott festhalten, bis Gott ihm da raushilft, bis er ihn segnet. Und jetzt haben wir da die komische Sache mit, und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jetzt kann man sich ja fragen, wieso muss Gott unbedingt gehen, wenn es hell wird? Und das ist eine komplizierte Geschichte, aber ich habe da mal ein bisschen nachgeforscht mit in verschiedenen Kommentaren und so. Und die plausibelste Antwort ist die, dass, wenn man, müssen wir da schnell... Genau, in Exodus 33, 20, dort steht etwas, und zwar steht dort, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und das ist etwas, das wird mega fest betont. Man kann Gott nicht sehen und überleben. Wer Gott sieht, der stirbt. Und das ist auch etwas, wo später dann in dieser Geschichte zum Zug kommt. Der sagt Jakob nach dieser Begegnung, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Also das ist komisch. Normalerweise, wenn man Gott sieht, überlebt man das nicht. Und man geht davon aus, dass Gott hier sagt, ich muss gehen. Nicht, weil Gott irgendwie müsste sein Rührei machen am Morgen oder sein Kaffee rauslassen oder so oder irgendetwas noch Besseres zu tun hat, sondern Gott muss gehen, weil wenn er nicht geht und es wird hell, dann sieht der Jakob Gott in die Augen und stirbt. Das heisst, Gott geht eigentlich nicht für sich selber, sondern er will gehen, er muss gehen, weil der Jakob sonst dran stirbt. Und der Jakob, der weiss das eigentlich. Der hat irgendwann in diesem Kampf hat er gemerkt, der, mit dem ich da am Kämpfen bin, das ist wahrscheinlich Gott. Spätestens dann, als er mit einer Berührung seine Hüfte kaputt hat. Und dann sagt Gott das, ich muss gehen. Und dann kommt der Jakob in die Problematik. Und das gibt dem irgendwie noch ein Teufel mehr. Der Jakob weiss, wenn ich an Gott festhalte und ihn nicht lassen gehe, dann werde ich dran sterben. Und trotzdem lässt er Gott nicht los. Und er bringt mit dem Gott eigentlich auch ein bisschen eine blöde Situation. Weil Gott muss jetzt eigentlich entscheiden, tun jetzt dem Jakob segnen und ihm helfen, aus dieser Situation rauszugehen, oder lasse ich den Jakob sterben. Und das ist so die vollständige Hingabe an Gott, die der Jakob hier aufführt. Er weiss, ich mit meinen Mitteln habe keine Chance mehr, aus dieser Situation rauszukommen. Das Einzige, was ich machen kann, ist ganz auf Gott vertrauen. Völlig auf Gott vertrauen, mich völlig Gott ausliefern. Und entweder Gott bringt mich hier und jetzt eigentlich um, wenn ich ihn sehe, ich sterbe hier und jetzt, oder ich sterbe nachher. Oder Gott hilft mir. Und er denkt sich, nein, entweder ich sterbe hier und jetzt, oder Gott hilft mir, gibt keine andere Lösung. Und er bringt Gott mit dem auch ein bisschen dazu, ihn schlussendlich zu segnen. Dann geht's weiter. Er fragt, wie er heisst. Er sprach, Gott fragt der Jakob, wie heisst du? Und der Jakob antwortet, Jakob. Tönt ziemlich belanglos. Fragt, wie er heisst, sagt, wie er heisst. Aber Gott weiss ja eigentlich haargenau, wie der Jakob heisst. Wieso würde er das fragen? Macht eigentlich gar keinen Sinn. Und das ist jetzt so einer von diesen zugegeben wenigen Momenten, wo es sich irgendwie gelohnt hat, dass ich ein Jahr lang Hebräisch gelernt habe. Weil wenn man das im Hebräisch liest, dann heisst es genau genug etwas anderes. Weiss jemand, was der Name Jakob bedeutet? Nein, Jakob heisst, es kommt vom Verb «dreilegen». Es gibt zum Beispiel eine Stelle in Jeremia 9,3, dort heisst es, «Ein jeder hüte sich vor seinem Freunde und traue auch seinem Bruder nicht, denn ein Bruder überlistet den anderen und ein Freund verleumdet den anderen.» Im Hebräisch steht dort, wenn man es wörtlich übersetzt, «Denn ein Bruder jakobt den anderen.» Das heisst, wenn der Jakob hier sagt, also Gott fragt, wer bist du, wie heisst du? Und Jakob sagt, ich bin der Jakob. Dann heisst es nicht nur, was ist dein Name, sondern es heisst, Gott fragt, wer bist du? Und der Jakob sagt, ich bin ein Dreileger. Das heisst, das ist eigentlich ein Bekenntnis von dem, was der Jakob gemacht hat. Das ist das, was er sein Leben lang gemacht hat. Er hat seinen Bruder dreigelegt, mehrere Mal. Er hat nachher den Laban nochmal dreigelegt. Er lebt sein ganzes Leben daraus, dass er andere Leute dreilegt. Darum ist das auch seine Identität. Er ist der Dreileger. Und Gott fragt, wer bist du? Jakob sagt, ich bin ein Dreileger. Und das ist ein Sündenbekenntnis. Das ist, er wird völlig nackt vor Gott. Er sagt, ja, schau, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe Leute reingelegt. Ich bin einer, der Leute reingelegt. Das heisst, er ist so sehr von Gott abhängig, er verbirgt nichts mehr vor Gott. Er bekennt, was er gemacht hat, wer er ist. Und das ist auch der Grund, wieso er überhaupt in dieser problematischen Situation ist. Weil der Esau hat reingelegt. Darum hat er das Problem. Gott fragt ihn, wer bist du? Und Jakob sagt, ich gebe es zu, ich bin ein Dreileger. Und ich glaube, das ist ein mega wichtiger Schritt im Ringen oder Kämpfen mit Gott. Dass wir zugeben, wer wir wirklich sind. Dass wir nicht probieren, Gott zu überwinden, indem wir sagen, aber ich habe doch das und das so gut gemacht. Ich bin doch so und so. Ich habe doch das Anrecht auf das und das. Sondern bekennen, ich bin von dir abhängig. Ich arbeite es selber nicht. Ich bin selber auch nicht gut genug, dass ich irgendetwas anderes verdient habe. Sondern ich bekenne, ich bin schlussendlich schuldig. Vielleicht, ich habe Leute dreigelegt, ich bin ein Dreileger. Vielleicht auch etwas anderes. Ich bin zornig oft oder was auch immer es da ist. Aber wir werden völlig authentisch vor Gott. Wir werden völlig nackt vor Gott. Wir geben uns Gott völlig her. Genau das hat der Jakob gemacht. Er hat wie auch nicht eine andere Option gehabt. Zum Ringen mit Gott müssen wir alle Fassaden, die wir irgendwie aufgebaut haben, wie gut wir das machen, wie gut wir das machen, und wir gehen doch in Gottesdienst und bla 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 bla. All die Fassaden, die müssen weg. Sonst haben wir keine Chance, mit Gott zu ringen. Fassen wir es zusammen. Durch das Ringen mit Gott verlieren wir zuerst mal alles Vertrauen auf eigene Mittel. Der Jakob merkt, ich habe keine Chance. Meine Hüfte ist kaputt, ich kann nicht weg, ich kann nicht kämpfen. Das, was ich habe, reicht nicht. Und durch das gewinnt er das Vertrauen auf Gott. Er kann nichts anders. Oder man könnte ja sagen, das ist etwas Schlechtes, dass jetzt er die Möglichkeit nicht mehr hat, dass seine Hüfte kaputt ist. Aber das führt eigentlich dazu, dass Jakob merkt, ich muss auf Gott vertrauen. Also mit Gott ringen, wir merken Scheibe, kein Ausweg. Wir sind gezwungen, auf Gott zu vertrauen. Und drittens, wir müssen vor Gott authentisch werden. Wir können nicht auf das und das und das noch beharren und das Recht noch einfordern, sondern völlig ehrlich sein. Ich glaube, wirklich sich irgendwie zu verändern oder auch, dass sich die Situation ändert, das geht nur, wenn man ehrlich ist vor Gott und nicht Gott irgendetwas noch vorspielt. Ich glaube, das ist immer der erste Schritt, ein mega wichtiger Schritt, wenn es darum geht, sich irgendwie zu verändern. Jetzt, für was das alles? Wieso sollte man überhaupt mit Gott ringen? Was bringt einem das, mit Gott zu ringen? Wir lesen weiter. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du mich, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Was hat es mit Jakob genützt, da mit Gott zu kämpfen? Wenn man die Situation anschaut, dann hat man eigentlich zuerst mal das Gefühl, gar nicht. Also das Einzige, was ihm genützt hat, ist eine kaputte Hüfte. Und so ist die Situation immer noch die gleiche. Jakob bittet eigentlich Gott, die Situation zu ändern, aber Gott verschlechtert seine Situation. Also wenn man es mal so anschaut, hat es am Jakob überhaupt gar nichts genützt. Die Situation hat sich nicht geändert. Aber etwas hat sich geändert. Der Jakob selber hat sich geändert. Vorher war der Jakob, der Dreileger. Nach dem Ringen mit Gott sagt Gott, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Der Name, seine Identität ändert sich von einem Dreileger zu Israel. Weiss jemand, was Israel bedeutet? Setzt sich zusammen aus Isra und El. Das eine heisst, es kämpft, und das andere heisst Gott. Das heisst, Gott kämpft. Und das ist jetzt spannend, weil die Begründung, wieso es Israel heisst, ist eigentlich, du hast gegen Gott gekämpft. Aber was der Name bedeutet, heisst etwas anderes, nämlich Gott kämpft für dich. Und so ändert sich die Identität von Jakob, von einem, der durchs Dreilegen sich selber alles verschafft, was er braucht, zu einem, für den Gott sorgt, für den Gott kämpft. Und die Identität, Gott kämpft für dich, die wird die Identität von dem ganzen Volk Israel, das wir aus der Bibel kennen. Und schlussendlich darum auch zur Identität von uns, die zu diesem Volk jetzt auch dazugehören. Gott kämpft für uns. Gott kämpft für dich. Du musst nicht selber für dein Recht schauen, sondern Gott kämpft für dich. Und das ist die Zuversicht, das ist eigentlich das Segen, das der Jakob jetzt hat. Er geht nachher dem Esau entgegen, humpelnd, ohne eigene Mittel, aber er weiss, Gott kämpft für mich. Ich muss Esau nicht mehr überlisten und es irgendwie selber aus dieser Situation schaffen. Ich muss nicht abhauen, ich muss nicht gegen Esau kämpfen, sondern Gott kämpft für mich. Und wenn wir mit Gott ringen, dann, glaube ich, ist es oft ähnlich. Es gibt vielleicht, dass Gott unsere Situation tatsächlich zum Besseren wendet. In meiner Erfahrung sehr oft, aber nicht. Sehr oft, wenn ich ringe mit Gott, ist die Veränderung nicht eine Veränderung äußerlich von der Situation, sondern eine Veränderung von mir selber. Gott sagt hier, du hast gewonnen. Er sagt dem Jakob, du hast gegen Gott gekämpft und gewonnen. Aber wenn man Geschichte liest, dann merkt man, er hat überhaupt gar nicht gewonnen. Er hat Gott nicht ins Sackmaul irgendwie da gelüpft. Eigentlich hat es Gott gewonnen. Gott hat entschieden, was wenn passiert. Aber Gott sagt, du hast gewonnen. Er hat gewonnen, nicht indem er Gott überwunden hat, nicht indem er seinen Willen durchgesetzt hat, sondern er hat gewonnen, indem er auf Gott vertraut hat. Und das Vertrauen auf Gott hat zum Sieg für ihn geführt. Und der Sieg bedeutet, ich kämpfe auch jetzt für dich. Du bist jetzt Israel, du bist jetzt der, für den ich kämpfe. Das Prinzip, dass Gott für uns kämpft, das ist etwas, das bleibt ab dann bis durch die ganze Bibel durch. Und das bleibt auch für uns. In Exodus 14,14 steht, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Gott wird für euch kämpfen und ihr macht genau gar nichts. Sondern Gott ist der, der für euch kämpft. Ihr müsst nicht andere reinlegen, ihr müsst nicht das und das und das machen, sondern Gott kämpft für euch. Und das gilt auch für uns. Gott hat auch für uns gekämpft. Und ich glaube, das Ringen mit Gott führt genau zu dieser Erkenntnis. Gott kämpft für uns. Und dann können wir uns daran erinnern, wie hat Gott für uns gekämpft. Der Paulus schreibt in Römer 8, ab Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist zur Rechten Gottes und für uns eintritt. Gott kämpft für uns, wir kämpfen nicht selber. Und Jesus hat für uns gekämpft. Jesus hat für uns nicht nur gekämpft, Jesus hat für uns gewonnen. Und ich glaube, wenn wir mit Gott ringen, dann ist das das, was schlussendlich darauf rausläuft. Wir merken zuerst, ah Mist, meine Situation ist aussichtslos, ich schaffe es nicht. Dann merken wir, aha, dann kann ich nichts anderes als auf Gott vertrauen, völlig authentisch werden vor Gott, ich gebe mir Gott ganz her und dann ist es das, was Gott antwortet. Ich kämpfe für dich. Ich habe für dich gekämpft und ich habe für dich gesiegt. Und Jesus hat am Kreuz für uns gesiegt. Und wenn wir jetzt an all die Situationen denken, wo wir drin sind, die irgendwie problematisch sind und uns daran erinnern, Jesus hat gesiegt. Egal was uns bedrückt, egal was unser Problem ist, Jesus hat schon gewonnen. Vielleicht nicht, ändert das nicht unsere Situation. Aber wir können immer auf Gott vertrauen. Wir können immer darauf vertrauen, dass Jesus gut meint mit uns. Und vielleicht ist das nicht das, was wir selber gut finden. Aber schlussendlich sind wir auf der Siegerseite. Egal gegen was wir kämpfen, egal mit was wir ringen, schlussendlich läuft es auf das raus. Jesus hat am Kreuz gewonnen. Lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, manchmal sind wir nicht einverstanden mit dem, was du willst. Manchmal ringe ich mit dem, was du willst. Und manchmal wirf ich dir das vor und ringe mit dir. Und ich danke dir, dass du mir dann nicht einfach lasst, sondern dass du mir entgegengehst und mit mir kämpfst in dieser Situation. Und ich bekenne, dass ich es selber nicht schaffe, dass ich eigentlich auch nichts anderes verdient habe. Und dass ich völlig angewiesen bin darauf, dass du mir aus dieser Situation heraus hilfst. Und Jesus, ich danke dir, hast du gekämpft für uns. Danke hast du am Kreuz gesiegt für uns. Danke, weisst du haargenau, was wird passieren, und dürfen wir dir voll und ganz vertrauen, dass du weisst, wie es rauskommt.